Hallo, hallo, hier spricht wieder mal der Podcast Leopoldine. Wir sagen schöne Herbstzeit, wunderschöne, grausliche, kalte,
Keule.
kalte Novemberzeit. Also wir sind gerade im November, nehmen gemütlich bei mir zu Hause wieder einen Podcast auf. Ja, wie geht's dir heute?
Bisschen müde, so die Herbstmüdigkeit. Was du erkennst, ist, wenn du da daheim einigeln willst in die Decke und einfach nur rausschauen und dir denkst, oh, draußen ist kalt, ich hab's schön warm. Ja.
Ja, voll.
Die Spaziergänge werden immer kürzer, aber nur bis die Punktstände aufsperren.
Ja, also der November ist so einer dieser Monate, wo man denkt, es ist noch zu früh für Weihnachten und es ist aber auch noch nicht so wirklich, es ist so eine ganz eigenartige Zeit. Man weiß
Ja.
nie, was
Und dann
tust
ist
du
wieder so ein
jetzt?
sonniger, arger Tag dabei und du bist einfach nur draußen, weil du einfach das so genießt, dass es nur so ein bisschen warm ist. Ich mag November eigentlich, wenn ich so richtig drüber nachdenke.
Irgendwie ist es nicht so stressig wie der böse, arge Dezember. Aber es ist vielleicht auch persönliche Geschmacksgeschichte. Also ich bin halt auch Dezemberkind, dementsprechend bin ich kein Fan davon. Aber ja, es ist halt so, wie es ist. So wie wir letztens schon gesagt haben, es muss kalt werden, damit es auch wieder warm wird, nicht?
Richtig.
Ja. Ja, über was wird man denn heute reden? Ich wollte euch mal von einer meiner Arbeiten erzählen, die nennt sie nämlich Money Money.
Immer gutes Thema.
Und das ist eigentlich eine Arbeit, die ist schon recht lang her. Also die habe ich 2010 gemacht, da war ich noch im Studium und habe mir gedacht, wie will man es machen, dass der Betrachter einfach auch angreifen darf. Also irgendwas, das nicht nur angeschaut wird und das auch ein bisschen an Lärm macht. Und
Also es ist eine interaktive Arbeit für den Besucher,
genau,
Besucherin.
genau. Das war einer der Anfänge, wo ich mir gedacht habe, ich brauche einfach mehr als nur dieses vor dem Bild stehen und anschauen lassen. Und dann habe ich eben lauter kleine unglasierte Tonplättchen gemacht. Eine Heidenarbeit, wirklich. Also wer Ai Weiwei kennt, ist einer der tollsten Künstler aus China, ein Regimekritiker. Der macht dann so Sachen wie lauter kleine Sonnenblumenkerne aus Ton produzieren und dann eine
Wow.
riesige Halle damit beschütten. Und dann schaut man sich sowas an und denkt sich, wow, sowas geht halt nur in China, ne? Weil für Menschen und so.
Ah, Kunst und Ausbeutung.
Ja. Aber das ist halt auch Kunst. Na, jedenfalls haben wir gedacht, gut, was der kann ich auch im Miniformat und habe halt dann lauter kleine Tonplättchen gemacht. Hab die dann fertig gebrannt und habe sie in schöne Holzkisten reingelegt und dann waren da so kleine Haufen. Und die Idee war halt, dass die Leute eingreifen können mit der Hand und es berühren. Und in dem Moment kommt dann so ein, naja, da kommt so ein komisches Geräusch und das Rieseln, das erinnert die irgendwie an so Münzen. So an so kleine, zarte, kannst du dich noch an die Schillinggroschen und so erinnern? Das war so ein eigener Ton. Genau, und man hat da halt mit den Fingern einfach herumgeraschelt und das war dann irgendwie so eine kleine akustische Täuschung. Und das hat mir recht gut taugt. Und mit der Arbeit wollte ich aber auf die prekäre soziale Lage von Künstlern und ihnen hinweisen, weil, und das hat sich seit 2010 geändert, ja, schaut es da nämlich nicht so super aus.
Ja, vor allem jetzt da zu der Zeit, oder? Wo man
Naja, mit
viele,
Corona nun
ist es
mehr.
ja nur heftiger, weil Verdienstentgang durch fehlende Auftritte oder Ausstellungen.
Ausstellungen, ja. Buchpräsentationen. Also man muss schon sagen, die Studie, die ich damals im Zuge dieser Ausstellung auch dazu gehängt habe, ist wirklich brav gelesen worden. Also man hat dann sozusagen die Installation begriffen und dann waren da eben diese riesige Studie, die habe ich dann Zettel für Zettel an die Wand gehängt. Das heißt, die Leute sind dann auch wirklich da gestanden und haben eins verstanden, nämlich dass Künstler sei, das ja sehr oft auch romantisiert wird oder in so
In
Klischees
meinem
gesteckt wird.
Atelier werde ich arbeiten, ein Werk nach dem anderen fertig machen
Ja, genau.
und dann teuer verkaufen.
So ungefähr. Das
Das ist eine nette Realität.
ich glaube nicht. Also ich
Wirklich?
glaube, vielleicht 1% schafft es wirklich und dann muss ich
Respekt.
natürlich nur dazu sagen, dass das wahrscheinlich eher Männer sein werden als Frauen. Leider.
Da haben wir im Vorfeld schon kurz geredet, weil ich habe nicht verstanden, wie das sein kann, dass du als Frau, wenn du selbstständig in der Kunst bist, das auch dann noch so schwierig hast. Und da hat mich die Birgit auch aufgeklärt. Nämlich?
Naja, es ist leider so, dass ab dem Moment, wo du, ab dem Moment, wo du als Künstlerin fertig mit dem Studium bist, dann versuchst du halt deine Arbeiten auszustellen, du möchtest da ein bisschen mehr Reichweite aufbauen, wirst vielleicht irgendwann an verschiedenen coolen Galerien ausgestellt und hast halt dann schon ein bisschen an Wert, also deine Arbeiten haben einen Wert, dein Name hat einen Wert und dann bist du aber halt eine Frau. Und eine Frau, die kann halt auch Mutter werden vielleicht. Und in dem Moment wirst du als Wertanlage doch... furchtbar.
Das ist echt tragisch.
Also du bist dann weniger wert als ein Mann. Weil die Zeitspanne, in der du dieses Kind kriegst, die künstlerisch anscheinend, du bist halt weniger produktiv, du hast weniger Zeit.
Oder, du kannst nicht liefern quasi.
Oder das Werk verändert sich sogar dadurch. Ja. Ja? Weil diese persönliche Veränderung, die Frau, die Mutter, die Künstlerin dann durchmacht, ihr komplettes Werken, die Arbeit am Schluss so verändert, dass vielleicht gar nicht mehr so ein zentrales Thema ist. Und das finde ich urspannend, weil ich ja selber jetzt Mutter geworden bin und jetzt voll in dieser Scheiße drinnen stecke, weil ich mir oft denke, jetzt hätte ich da 3 Stunden Zeit, aber ich weiß, 3 Stunden sind einfach viel zu wenig, um sie intensiv auf irgendeine Arbeit einzulassen. Mhm. Also lass es doch einfach gleich.
Das ist ja arg, oder? Wenn du denkst, jetzt habe ich mal Zeit und dann ist es aber trotzdem für den Prozess des Schaffens zu wenig.
Das Schlimme ist ja, dass erst nach dem Tod von einer Künstlerin oder einer Frau die Werke eher zum Bestseller werden. Das ist aber eher klassischer.
Das ist generell, voll, oder?
Ja, also
das ist nicht nur Frauen betreffend.
Genau, aber es kann eher dazu führen, ja, wenn eine Frau halt so in ihre Jahr gekommen ist, wenn sie einfach öder geworden ist, da gibt es so eine, ja, ganz spannende, wie soll ich jetzt sagen, Künstlerinnen, die dann erst mit 80 wirklich ernten. Und ich weiß nicht, ob ich das will. Aber ja, ich mache für mich halt mein Ding und habe mich auch nie wirklich auf diese Maschinerie einlassen wollen. Mhm. Da haben wir viel diskutiert, ich habe auch viel mit anderen Künstlern und auch Kunst- und Kulturvertreterinnen gequatscht und habe oft gemerkt, dass das für mich nicht der Grund ist, Kunst zu machen. Aber es hat definitiv einen Handlungsbedarf auch in der Kunstszene. Weil wenn ich mir so anschaue, wie viele Menschen jetzt in ein Studium, also in ein Kunststudium gängen und dann bemerkst du, dass es meistens eher mehr Frauen sind als Männer. Ja, dann frage ich mich halt schon, wo sind denn die alle? Wo sind denn jetzt alle Frauen?
Es ist eben lustig, weil meine Cousine in Ägypten, die hat eben Kunst studiert, sind fast nur Frauen bei ihrem Jahrgang gewesen. Und ich habe sie mal gefragt, wie kommt's? Und sie hat gesagt, das ist einfach durch das traditionelle Rollenbild dort. Du heiratest dann sowieso und hast eine Familie und sonst was. Und du solltest aber, wenn du in einer gewissen finanziellen Lage bist, studieren, weil das gehört sich. Deswegen studieren dort viele Frauen Kunst, weil machen kannst du dann eh nicht viel damit, weil ja. Und du kannst da eventuell zum Haushaltsgeld was dazu verdienen. Also ich meine, natürlich, es kommt immer dort auf die Familie drauf an. Also meine Cousine zum Beispiel, die ist sehr wohl berufstätig, auch mit den Kindern und allem. Mhm. Aber ja, das ist halt so ein Studium, das man halt macht. Ja. Weil wenn du was anderes studierst, Biologie oder sonst Lehramt oder sowas, dann wird da vorausgesetzt, dass du da den Beruf ausübst. Aber dadurch, dass du eh Kinder kriegst und dann, das ist wirklich so ein, ja, hört jetzt wirklich bitterböse an, aber teilweise auch ein Hausfrauenstudium.
Boah.
Ja, es gibt voll viele gute Künstlerinnen dort, die haben wirklich was drauf. Mhm. Aber ich meine, meine Cousine, die hat diese Glaskunst, also das Glasbrechen und Mosaike mit Glaslegen und sowas. Werke, riesengroß. Ich sag's dir, das war unglaublich. Mhm. Voll cool. Ja. Schön, wenn man es kann, ne? und sich damit beschäftigt und auseinandersetzt, aber ja.
Ja, es ist
traurig.
Einerseits ist es ja traurig. Ich meine, man muss halt auch immer sehr diszipliniert an das glauben. Also ich glaube, wenn ich jetzt vor zehn Jahren bin ich mit meinem Studium fertig geworden, habe gesagt, so, das probiere ich jetzt aus und schaue, dass ich davon leben kann. Und wenn es mir dann nach ein paar Jahren nur immer Spaß macht, dann weiß ich, okay, haben wir es ausprobiert, machen wir weiter oder nicht.
Mhm.
Und ich kenne aber auch viele, die leben echt, also ich kann das gar nicht beschreiben, die kämen mit, weiß ich nicht, 5.000 Euro im Jahr aus. Also da sind Künstlerinnen dabei, die haben ein Nettoeinkommen, das kannst du dir nicht vorstellen.
Mhm.
Also für die ist das aber dieser Lebensstandard, für die ist das wirklich Künstler, das scheint auch für Künstlerinnen da zu sein. Ja? Wo ich mir dann denke, also du verdienst weniger als ein österreichischer Arbeitsloser. Mhm. Weißt du, was das heißt? Ich meine, du bist im Prinzip arm. Also
aber fühlen sich nicht so.
Nein, in dem Fall nicht. Aber wenn ich mir schon denke, die haben manchmal keine Krankenversicherung. Die haben keine durchgehende Pensionsversicherung. Das sind Menschen, die sind fertig mit Studium, dann leben die leben ja wirklich im prekären Studentendaseinsleben einmal die nächsten 10 Jahre. Und da, das sind 10 Jahre ihres Lebens, wo sie nichts in sich selber investiert haben, also jetzt in finanziellen Wissen. Ja. Wo ich mir dann dachte, boah, das ist einfach Armutsgefährdung. Das ist nicht lustig.
Vor allem auf die langfristige Sicht.
Ja, das ist eben diese soziale Lage. Ich meine, wir haben Unmengen von Ausbildungsstätten, allein nicht in Wien. Und ich bin mir nicht so sicher, ob die alle genau wissen, was sie dann danach machen werden. Und schon gar nicht, ob sie überhaupt wissen, dass es Künstlersozialversicherung gibt. Vor allem, wie sie das alles mit den Finanzen überhaupt machen.
Mhm.
Ich weiß, jetzt sind wir schon wieder bei dem Thema, aber das gehört zusammen. Man kann nicht einfach erwarten, dass ich arbeiten da so schön ausstelle und dann halt mein Geld kriege und dann mache ich einfach weiter.
Aber hast du im Zuge deiner Ausbildung, war das irgendwie ein Punkt, der besprochen wurde, durchgemacht wurde? Wie ist das finanziell, wie ist das rechtlich, wie habe ich das als Künstler, Künstlerin? Jetzt sage ich mal, finanziell eben mit Versicherungen und diese ganzen Sachen und rechtlich, wie, also was die Copyright-Sachen und sowas auf deine Kunst und das Ganze.
Nein.
Habt ihr da nichts gehabt?
Du, wenn, dann war es so in einer Mini-Version, in einer Mini-Dosis. Für uns war halt Kunstvermittlung viel wichtiger. Mhm. Also das war denen sehr wichtig, dass wir immer wieder mit den Arbeiten, die wir halt produzieren, uns in Gesprächen auseinandersetzen. Mhm. Das heißt, dass du deine Arbeit verteidigst, dass du einfach weißt, warum du es machst. Mhm. Ja. Was voll wichtig ist.
Extrem.
Wo du auch ganz genau dahinter stehen kannst und weißt, das ist einer der Gründe und das ist der Weg, den ich gehen will.
Mhm.
Und das ist im Studium auch wichtig, weil du ja selber noch nicht weißt, wer du bist oder was du machst und warum du es machst. Und wenn du das mal geschafft hast, ist das eh schon ein mega großer, ich sage jetzt mal, Bergaufstieg. Nur das andere, das habe ich mir dann einfach selber irgendwie angeeignet. Ich habe mir natürlich dann schon immer wieder Leute zurückgenommen und gefragt, hey, wie mache ich denn das jetzt am besten?
Aber findest du nicht, dass es im Zuge der Ausbildung auch dazugehört eigentlich?
Es ist Standard. Also ich habe schon von anderen auch gehört, das gibt es schon. Mhm. Aber es sind halt auch meistens Fächer, wo du die leicht durchwurschtelst, wo du dann halt auch weißt, naja, wenn ich jetzt die Option habe zwischen dem Grafikkurs, wo ich jetzt die Idee und die Technik habe, oder jetzt den seichten, you know what I mean, ne? Und man muss halt dann herumphilosophieren, weil manchmal versteht es auch. Du willst nicht über solche Sachen nachdenken. Du willst auch nicht wissen, also wenn du jetzt mit Mitte 20 fertig bist, dann gehst du halt dann zum AMS, dann sagst du, du hast das Studium und dann gehst du halt zum Künstler-AMS. Also in Wien, wer das noch nicht kennt, in Wien gibt es das noch.
Mhm.
Ich glaube, in den anderen Bundesländern ist das schon Geschichte. Also es gibt kein Spezial-AMS sozusagen für Kunst- und Kulturschaffende. Und ja, dann hast du halt mehr Verständnis. Die Sachbearbeiter werden sich auch mehr auf die Server konzentrieren, auf verschiedene Workshops kriegst du dann halt tolle Angebote. Aber die meisten gingen halt dann in die Gastro, ne? Wie viel verdient man gerade in der Stunde?
Ja, kommt drauf an, wie du es verhandelst.
Ja, ich weiß nicht, so 10?
Ich habe keine Ahnung.
Ja, muss man, also ich zum Beispiel kenne mich in der Szene, wenn es ums Tanzen geht, überhaupt nicht aus. Also dieses ganze Performance-Ding finde ich urspannend. Und dann denke ich mir, brauchst ja auch Bühne,
ja.
Brauchst auch jede Menge Vorlaufzeit, weil du musst ja dann auch mit anderen Leuten vielleicht die Performance umsetzen. Und dann fällt der ganze Schatz, weil wieder irgendwer Corona-positiv war. Also es ist schon wirklich seicht. Ja, und dann war es das wieder für das Jahr, ne?
Ja. Das Ding ist halt, du hast jetzt kein Verdienst entgangen. Also du kriegst ja nichts dafür.
Gerade in der Theaterszene ist es, glaube ich, sehr schwierig.
Schon, oder? Mhm. Dann muss ich mal nachschauen. Muss man nachlesen, wie das da ist in der Theaterszene.
Also, wenn uns wer zuhört, ihr könnt uns gerne irgendwelche Infos schicken, weil, weißt du, da fällt uns nur wer. Vielleicht gibt es, wenn der Lust drauf hat, uns ein bisschen was aus der geheimen Sparte der Schauspielerei oder des Tanzes zu berichten. Also, aber es wird wahrscheinlich genauso zart sein wie bei den anderen Geschichten, ne?
Ach, furchtbar. Ja, gibt es Unterstützung für Künstler, Künstlerinnen, die Unterstützung brauchen? Finanziell kann man sich da wohin wenden? Wie war denn das jetzt bei Corona?
Also, es gibt
wie ist es, nicht wahr? Wir sind ja noch mittendrin.
Ja, also es gibt schon einen Fonds, der wurde vor einigen Jahren eingerichtet. Gott sei Dank. Und so hast du dann eine eigene Art von Sozialversicherung entwickelt. Das hat sich ganz gut gemausert, muss ich sagen. Da bin ich auch happy, dass das jetzt gibt, weil zum Beispiel mein Partner sich da jetzt auch sozusagen aufnehmen hat lassen. Und da hast du dann eben auch Subventionen gekriegt. Das waren jetzt immer ein paar Hundert da und da weißt du, das passt. Aber es ist halt schwierig, dann so mit einer Regelmäßigkeit deinen Erwerb einfach weiter zu planen. Mhm. Und wenn du halt ein Arrangement hast und du weißt, du bist jetzt für die paar Monate wo angestellt, ist es natürlich entspannter.
Ja, sicher.
Wenn du das alles selbst planst und Kultur vermittelst, ist es halt auch schwierig. Die soziale Absicherung ist halt ein heftiges Thema. Und die Versicherungslücken, da wird es sicher einige Geschichten geben. Also ich habe damals im Studium echt so Stories gehört von Menschen, die jahrelang nicht versichert waren. Keine Ahnung, was da passiert wäre. Aber das scheint zur Normalität zu gehören. Und eben seit 2001 gibt es diesen KS, also diese Künstlersozialversicherung, also diesen Künstlersozialversicherungsfonds. Mhm. Und da kriegst du halt Zuschüsse zu den Sozialversicherungsbeiträgen.
Mhm.
Ja. Und das hat sich echt gut aufgebaut. Also ich würde jetzt nicht drüber schimpfen. Es passt. Es ist okay. Ich bin froh, dass es gibt. Aber zum Thema soziale Absicherung, sehr schwierig. Sehr schwierig.
Ach. Wie du eben sagst, du kannst als Künstler, Künstlerin nicht einfach zum AMS gehen und sagen, naja, ich suche da was.
Naja, man kann schon. Und dann wirst halt eher entweder die Überlegung eingehen, dass du vielleicht nur was Zweites ausprobierst oder die mit irgendwas anderem kunsthandwerkstechnischen selbstständig machst. Aber
ich meine, es kommt natürlich darauf an, bist du jetzt Grafikerin oder was auch immer. Das ist ja nun mal was anderes. Das gibt es ja so. Aber wenn du freier Künstler, Künstlerin bist, dann
Autsch. Ach ja. Es ist sehr spannend und ich rate natürlich jedem Menschen, alles auszuprobieren, was er will und dass er sich halt auch als Künstler frei entfalten soll. Und es ist eine der schönsten, tollsten Dinge auf der ganzen Welt. Und egal, wie man sie dann entscheidet, wenn es passt, dann passt. Und da ist es ziemlich wurscht, ja, was du machst. Aber wenn du halt dann mit Ende, weiß nicht, 50 oder 60 warst, du warst jetzt 40 Jahre lang fix wo angestellt und dann kannst du davon ausgehen, ja, passt, jetzt habe ich schon eine Pension und bin entspannt, ja. Das ist halt so mit 60 dann nur so hackeln wie mit 30, wird spannend, ne?
Wir arbeiten eh bis 70, Birgit.
Wirklich?
Na sicher, so wie es für uns ausschaut.
Ach Gott.
Weil es so schön ist.
Ja, dann müssten wir halt alle so kleine Gerhard Richters werden. Das ist übrigens der, was den Marktwert betrifft, beste Künstler zurzeit. Also der Typ, wenn du so ein Werk von dem auf der Wand hängen hast, dann bist du eigentlich schon Millionär oder Multimillionär. Ob es dem Künstler so taugt, weiß ich nicht. Natürlich wird es ihm taugen, ich meine, hallo. Aber das ist ein deutscher Herr, der ist auch schon in die Jahre gekommen, ich glaube. Ja. Der wird sicher schon über 80 sein, glaube ich. Und der hat Malereien, die gehen, also wenn da bei Sotheby's oder Co. Ein Bild von dem verkauft wird, bist du deppert. Da fragst du dich halt schon, ist das nur, macht das nur einen Sinn?
Das ist so wie Fußballtransfers, oder?
Ja, wirklich. Du denkst, hey. Ja. Genau, also du als Fußballerin kannst wahrscheinlich genau sowas vergleichen. Das ist ein super Vergleich, wo du dir denkst, geht es da wirklich nur um Fußball?
Nein.
Ja?
Wir fühlen schon immer. Das ist dann einfach nur, dass die Namen dort in der Mannschaft haben und einfach mehr Kohle mit Merchandise und allem drum und dran machen, weil die jetzt den Spieler gekauft haben. Ich sage absichtlich Spieler, weil weil Frauen eben nebenbei noch schön arbeiten müssen, auch wenn sie Profisportlerinnen sind. Bei den Herren natürlich nicht.
Aber ich weiß wenigstens, dass die österreichische Fußball- oder Fußballerinnenmannschaft ist ja jetzt gerade bei der EM-Qualifikation.
EM-Quali und WM-Quali ist jetzt da schon ausgerüstet worden. Die Damen sind sehr gut.
Also bitte, ab jetzt schauen wir einfach nur mehr Frauenfußball, weil die Mädels schaffen es wenigstens. Ja. Ja? Die sind motiviert und die gehen auch noch brav hackeln jeden Tag unter der Woche.
Ich meine, man darf nicht vergessen, dass Profifußball, Profisport generell auch Arbeit ist. Du musst trainieren, du musst irrsinnig für deinen Körper investieren und. Aber warum ist der Typ, der da jetzt über den Fußballplatz rennt, so viele Millionen mehr wert als, weiß ich nicht, jemand mit einem normalen Beruf, wo du dankbar bist, dass die Therme repariert, wenn es eiskalt ist in der Wohnung. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen überzogen, das Beispiel, ja, aber der Vergleich. Aber irgendwie denkst du, der Thermenmensch bringt da mehr als der Fußballer.
Ja, komischerweise, es geht immer mehr ums Investment, um diese Wertsteigerung. Es geht einfach immer mehr um die Kohle. Ah. Es ist spannend, aber vielleicht denken wir alle mal ein bisschen drüber nach. Gehen öfters in eine Kreislerei und kaufen dort unsere Sachen ein, anstatt
Shop Local.
Genau. Und überlegen uns mal, okay, wenn ich wem was zu Weihnachten schenke, dann vielleicht was selber gemacht. Oder verschenke ihm Zeit.
Na, ich liebe es, Zeit zu verschenken. Und
Zeit verschenken ist doch eigentlich eh das Beste. Ach ja, so viel zum Thema Zeit. Ist wieder voll emotional geworden. Also ich freue mich aufs nächste Mal.
Ich mich auch.
Bin schon gespannt, über was wir dann da wieder reden. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen informiert. Wir werden dann ein paar so Links noch dranhängen, dann könnt ihr euch ein bisschen durchstöbern, wie es gerade so ausschaut und was für Studien es da gibt. Und wir wünschen euch noch einen schönen, angenehmen Novembertag. Kuschelt euch schön in die Decken ein.
Ist richtig warm mit einem Tee. Oder Glühwein. Oder Kakao. Was auch immer ihr gern trinkt.
Hey, macht's das gut. Ich freue mich schon auf bald. Baba.
Bis zum nächsten Mal.